Schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich heute Morgen die Predigt haben darf. Ich bin übrigens auch einer von denen, der in Karlsruhe war. Und so überrascht, plötzlich ein bisschen früher hat heim können. Ich war mit dem Stand von Confession. Confession ist die Schule für Evangelisation, die wir vor bald 10 Jahren gegründet haben, aus EE heraus. Und wir hatten gerade neben dem theologischen Seminar St. Chrischona unseren Stand gehabt. Und gegenüber war eine andere Bibelschule. Und plötzlich sagt mir da der Kollege gegenüber, sagt, du, darf ich dir ein Update geben? Und ich sagte, ja, gern. Jetzt haben sie gerade den Kongress abgesagt. Und ich sagte, ja, jetzt machst du einen Witz. Er hat gesagt, nein, es ist so. Und plötzlich ist so eine leichte Hektik aufgekommen. Genau. Und dann bin ich unverhofft ein bisschen zu einem längeren Samstag gekommen, als ich eigentlich das gerechnet habe. Ich habe mir dann so meine Gedanken gemacht. Ja, wie gehe ich jetzt mit dem um? Der Joni hat es ja schon gesagt, der heutige Bibeltext könnte ja so ein Sprungbrett sein. Auch von der Situation auszugehen und irgendwo wie so ein bisschen anfangen, in die Richtung etwas anfangen zu deuten. Ich bin aber jemand, der nicht so ein Fan ist, eine Situation zu nehmen und sie nachher gerade auszuschlachten. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu wenig wortgewandt für das. Das kann auch sein. Und darum bin ich eigentlich froh, bin ich in dieser Woche in den Vorbereitungen auf etwas gestossen und ich möchte das nehmen. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch auch aufatmen. Und da ist ein Artikel drin gestanden, wo ich den Eindruck habe, der einiges wie aufnimmt, was im heutigen Predigtext aus dem Apostelgeschichte 16 so schön aufnimmt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil es irgendwo etwas mit meiner Geschichte zu tun hat. Eine ganz bekannte Persönlichkeit, Arne Kopfermann, schreibt hier einen Artikel, warum ich kein Charismatiker mehr bin. Das ist natürlich sehr provokant. Und es geht mir jetzt nicht um die Provokation, aber es hat mich gleich provoziert, diesen Artikel zu lesen. Und ich habe es erwähnt, es hat etwas, ich lese jetzt nicht den Artikel vor, den könnt ihr dann vielleicht selber lesen. Aber es hat etwas bei mir anklingen, von meiner Geschichte. Und darum hat es mich wahrscheinlich auch sehr bewegt. Und er kommt dann so ein bisschen auf das zu reden. Eben, er kommt aus der charismatischen Bewegung raus und hat im 2014 seine 10-jährige Tochter verloren. Also das war ein Einschnitt in seinem Leben, der sehr, sehr entscheidend war. Und plötzlich fängt er an, von gewissen, auch so fromme Themen oder fromme Aussagen in einem Licht von dieser Erfahrung, wo da ist, wo irgendwo auch völlig irrational ist. Ich habe das nie müssen erleben, dass ich eines von meinen Kindern musste ins Grab tragen. Da bin ich Gott wirklich unheimlich dankbar. Und gleich habe ich auch eine Geschichte in meinem Leben inne, wo plötzlich mir einfach von Fragen stellen. Und ich habe den Eindruck, der heutige Text soll das mindestens ein bisschen provozieren, dass man manchmal auch wieder gewisse und vielleicht auch die jetzige Situation, in der wir drinnen stehen. Eine besondere Situation, in der wir drinnen stehen. Gewisse also Sätze, die wir so einfach sagen, ein bisschen hinterfragen. Zum Beispiel, der Kopfermann redet so von der Theologie von der Verfügbarkeit Gottes. Das heisst, bet nur, denn, glaub nur. Oder er sagt auch Gott, das ist eine Aussage, die man manchmal ja kommt, oder Gott enttäuscht uns nie. erzähl das einmal jemandem, gerade wie einem Mann, der gerade sein Kind ins Grab getragen hat, Gott enttäuscht es nie. Der Kopfmann schreibt dann auch von dem geschlossenen System, wo wir manchmal drinnen sind, mit einem unverständlichen Sprachjargon. Und dann merke ich, ja, das hat auch wieder mit mir zu tun. Das ist ja eigentlich mein tägliches Business bei EE, dass wir wollen, sprachfähig werden. Und vielleicht ist das gerade ganz wichtig, auch heute, dass wir uns wieder neue Gedanken machen, wie werden wir sprachfähig, wenn plötzlich eine Sprachlosigkeit kommt, wenn eine Ohnmacht kommt. Und so, der fromme Jargon, das könnte vielleicht auch der Titel, der heute über dieser Predigt steht, wie ein Stück weit ein bisschen fördern. Oder gib Gott die Ehre. Wir wissen die meisten wahrscheinlich hier drin, was wir damit meinen. Und haben eigentlich gerade ein Bild. Aber wissen wir das wirklich und wie erklären wir das? Gib Gott die Ehre. Danke, Joni und Marcial, dass ihr diesen Titel so rausgesucht habt. Es hat mich nämlich selber auch herausgefordert. Dass wir wieder neu anfangen, oder dass ich selber anfange, überlegen, wie fülle ich denn das? Und wie fülle ich denn das gerade in so einer Situation, wie es auch, man sieht es gerade heim, bin ich in dem Bericht von dem Arne Kopfermann gelesen habe, oder im Hinblick auf das, was jetzt zur Zeit läuft. Ich möchte uns den Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt die Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher ein Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus. Und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ich habe zu der Apostelgeschichte 16 grundsätzlich zum ganzen Kapitel irgendeine besondere Beziehung oder eine spezielle Beziehung. Ich wollte das ganz kurz ein bisschen ausführen, warum. Das Erste, warum es so speziell ist, es beschreibt, wie das Evangelium auf Europa kommt. Das war vorher ja noch nicht der Fall. Also lasst mich ganz kurz ein bisschen den Kontext, und das denke ich mir wichtig, dass wir den Kontext von Apostelgeschichte 16, respektive von dem Kapitel, von dem Abschnitt auch ein bisschen kennen. Das ist die zweite Missionsreise von Paulus. Er war vorher gerade in Jerusalem, wo sie ja da miteinander ein bisschen gefeitet haben, um die Frage der Beschneidung. Und dann kommt die Trennung zwischen ihm und dem Barnabas. Also eigentlich nicht nur so Friede, Freude, Eierkuchen. Also es sind hier auch rechte Herausforderungen vorausgegangen. Dann kommen sie, ist er unterwegs mit dem Silas zusammen und noch anderen. Und dann haben sie sich vorgenommen, sie wollen irgendwo so ins Kleinasien. Und dann steht, der Heilige Geist hat ihnen verwehrt zu gehen. Jetzt sind sie doch unterwegs und wollen eigentlich für Gott sich einsetzen. Und der Heilige Geist sagt, nein. Das musst du mal zuerst verkraften. Wenn der Heilige Geist einfach sagt, nein. Obschon ja das Vorhaben nicht verkehrt und nicht falsch und nicht recht ist. Nicht irgendwie völlig irrational ist. Aber der Heilige Geist sagt, nein. So, das ist das Erste. Oder? Ja, jetzt kann man sagen, ja gut, also die haben gestritten und darum hat jetzt der Heilige Geist wieder einen Riegel geschoben. Aber das steht da nicht. Was hat der Paulus gemacht? Er hat einfach gewartet. Und dann heisst es ja, die Vision, was er das Bild gesehen hat und gesagt hat, jetzt komm zu uns rüber. Auf Mazedonien, auf Philippi, komm rüber. Dann geht er rüber mit seinem Gefolgschaft. Muss noch schnell ein bisschen etwas richten, weil das auch nicht ganz stimmt dort mit dem Timotheus. Aber nachher ist die Sache erledigt und dann geht er rüber und trifft Menschen an, dort hin, die sich zum Gottesdienst versammeln und trifft sich dort mit denen. Und wer kommt als erstes zum Glauben? Eine Frau. Ist eigentlich auch schon wieder ganz eine spezielle Geschichte. Das erste europäische Nachfolgerin ist weiblich. Es ist für mich wirklich, darum macht es das so speziell, von wegen männerdominierte Szenen. Und dann geht es ja weiter, oder? Und dann hat er wieder zu tun mit einer Frau, aber ganz auf einer anderen Ebene, die Wahrsagerin, die sogar die Wahrheit sagt und vor ihnen hergeht und sagt, hört auf den Paulus, das ist der Gesalbte Gottes, so. Und irgendeinmal geht Paulus wirklich das Ganze auf den Wecker und sagt so, und jetzt ist Schluss und gebietet dem Geist. Halt's Maul. Man muss sich das mal so ein bisschen vor Augen führen. Das ist so alles, was vorausläuft, oder? Halt's Maul. Also, der Paulus hat gemerkt, der Mensch, die Frau, die wird doppelt missbraucht. Zum einen von dem unreinen Geist, wobei der unreine Geist ja offenbar nicht Falsches rauslässt, aber es wird so, es hindert letztlich den Dienst. Und das Zweite, und das ist ja dann nachher, das wird jetzt zum Verhängnis, sie wird auch missbraucht von ihren Besitzer, sie war ja Sklavin gewesen, weil die plötzlich gemerkt, jetzt können wir kein Geld mehr machen. Der Paulus hat uns jetzt die Geldquelle genommen. Und das ist, ich finde das wahnsinnig, wenn man das so ein bisschen in den Zusammenhang schaut, was da eigentlich alles gelaufen ist. Sieg und Niederlage so viel näher zusammen. Jetzt hat der Paulus können den Sieg ausrufen über den Geist, von dem unreinen Geist. Und die nächste Folge ist genau das, was wir jetzt gelesen haben oder gehört haben. Wird ins Gefängnis geworfen. So, das ist so das Umfeld, wo der Abschnitt drin geschrieben ist. Also, faszinierend auf der einen Seite, aber herausfordernd auf der anderen Seite. Gib Gott die Ehre. Und ich habe dann auch weitergeführt, so als ersten Punkt, auch dann, wenn es eins auf Nuss gibt. Gib Gott die Ehre, auch dann, wenn es eins auf die Nuss gibt. Das ist eine Herausforderung. Und das ist relativ ring gesagt, wenn es einem gerade einigermaßen gut geht. Aber vielleicht kennst du, und ich gehe fast davon aus, dass es so ist, du kennst Zeiten, da willst du lieber jammern. Da willst du lieber einfach auch sagen, es geht mir jetzt wirklich einfach nicht gut. Ich kenne so Zeiten sehr gut in meinem Leben. Und der wirkt so Römer 8, 28, nicht unbedingt erbaulich, sondern vielmehr als ein Hammer, oder? Im Sinn, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Der Vers, der kann so richtig ein Hammer sein, wie er auch Trost sein kann. Es gibt so Zeiten im Leben. Und es gibt so Momente, wo wir einfach wie Gott nicht verstehen. Es gibt wirklich Momente, wo wir schlicht eins auf den Deckel bekommen. Was für Gründe auch immer. Und das gehört dazu. Da müssen wir nicht schön reden. Wir haben es eben nicht immer alles einfach so im Griff. Es läuft nicht immer alles so, wie man es sich zweglegt. Oder wie es glaubt nur. Und dann. Das ist eben das Leben. Das, ich glaube, das wissen wir alle viel zu gut auch. Zurück zum Paulus und zum Silas. Oder die zwei sind ins Gefängnis gekommen. Das ist ja spannend. Warum eigentlich nur die zwei? Weil sie ja noch zwei andere auch noch dabei waren. Sie waren zum vierten unterwegs. Warum? Warum werden denn nur die zwei, warum nur der Paulus und der Silas? Ja, Anführungszeichen geschwingt, das waren die Juden gewesen, die anderen waren eben römische Bürger gewesen, Anführungszeichen aufgehoben. Warum jetzt nur sie zwei? Aber sie sind ja miteinander zu vierten unterwegs gewesen, jetzt kommen aber eine Ungerechtigkeit, oder? Sie sind im Gefängnis. Oder die nächste Frage, die kann kommen, schon wieder. Erst hat es doch der Heilige Geist irgendwo einfach verwehrt, Schritte zu gehen. Und jetzt sind es die Römer, die uns hindern, wirklich den Weg weiter zu gehen. Die Römer und die Juden. Es gibt immer wieder Gründe, warum dass wir eigentlich auch enttäuscht sein können und warum dass wir sagen können, Gott, ich verstehe es nicht. Und es ist ungerecht. Und ich habe mir nachher so ein bisschen darüber nachgedacht, was muss im Paulus und im Silas im Herzen losgegangen sein? Einfach, vielleicht sind sie ja, haben sie ja ein bisschen Zeit gehabt, miteinander darüber zu reden. Und es heisst, dass sie sind in der Mitternacht haben sie angefangen zu singen. Gut, jetzt kann man hier anfangen interpretieren, sie haben Zeit gebraucht, sie haben ein bisschen müssen, vielleicht einander ein bisschen Mut zusprechen, dass man sie steht nicht, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht genau, ob sie jetzt zu oben oder erst um 9 oder um 10 eingesperrt worden sind, wir wissen es nicht. Spannend ist aber, warum Mitternacht? Und ich möchte da eigentlich so ein bisschen den Blick in eine andere Richtung werfen. Mitternacht ist so ein bisschen Symbolik auch vom die Betriebsamkeit ist runtergefahren. Man hat Ruhe, man ist zur Zeit gekommen. Also selbstverständlich, die sind zuhinterst irgendwo in einem Gefängnisloch drin. Dort ist es wirklich ruhig. Dort kommst du irgendwo an die Zeit her. Und darum glaube ich auch, das ist eine Symbolik drin von Ruhe. Und warum auch Mitternacht? Das kann durchaus sein, dass sie plötzlich gemerkt haben, die beste Alternative dass wir jetzt anfangen, mit unserer Situation umzugehen, ist, dass wir Gott der geben. Das ist eigentlich die gesündeste und die beste Alternative. Im Psalm 119 lesen wir, am Tag schenkt der Herr mir seine Gnade. Sie haben ja erst gerade dürfen jemanden zum Glauben führen. Und in der Nacht singe ich ihm Lieder und bete zu Gott, der mir das Leben gibt. Mitternacht, vielleicht ist es dunkel um den, nimm das mit. Die beste Alternative ist dann, Gott der zu geben. Es geht also nicht um die Frage, warum sollen wir Gott die Ehre geben? Das kann auch von Druck auslösen, wenn wir immer nach dem Warum sollen wir Gott? Ja, weil wir eigentlich nichts anderes berufen sind. Das ist ein rechter Christ tut. Nein. Warum sollen wir Gott Ehre geben? Weil es die beste Alternative ist. Was ist denn die andere Alternative? Was wäre die Alternative gewesen für Paulus? Zu jammern und zu klagen und es ändert ja nichts. Er ist genau gleich gefangen. Wobei, jetzt daraus heraus zu schliessen und zu sagen, ja, wenn dann eine Klage ist, geht dann plötzlich alles los, das wäre vielleicht auch ein bisschen verkürzt. Was ist die beste Alternative? Gott anklagen ist kein Problem übrigens. Das Herz ausschütten, ja, unbedingt. Aber die Situation annehmen. Und ich habe vorhin vom Römer 8, 28 geredet. Plötzlich wird das, alle Dinge müssen zum Besten dienen, nicht Bedrohung, sondern Trost. Wenn ich den Blick auf Jesus, auf das, was er da hat, für mich richte, wird das plötzlich ein Trost. Und sagt, auch wenn es so ausgangslos aussieht, er hat es im Griff, er hat es in der Hand. Also das ist plötzlich, gibt eine andere Blickrichtung. Gott die Ehre geben. Auch dann, wenn wir noch nicht wissen, was wirklich auf uns zukommt. Es gibt eine neue Blickrichtung. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Gott die Ehre geben ist eine Haltung. Das ist eine innere Haltung. Im Epheser 5, 19 und folgende schreibt der gleichliche Paulus, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist eigentlich einfach, das zu formulieren, oder Paulus? Ja. Das ist einfach. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich schlau machen. Wann hat der Paulus den Epheserbrief geschrieben? Dann habe ich festgestellt, den hat er geschrieben, lang nach der Zeit, als er dort im Gefängnis war. Also der Paulus, er hat dann an einem anderen Ort geschrieben, es ist gesteinigt worden, ist mehrmals geschlagen worden, ist mehrmals im Gefängnis gewesen. Und, als er den Brief geschrieben hat, ist er wieder im Gefängnis gewesen. Und ich merke, Moment, wenn er das machen kann, da ist ein Mann, der hat Autorität. Der redet das nicht einfach irgendwo aus dem wohlbequemen Sessel raus. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Für mich hat so eine Aussage dann plötzlich ganz andere Autorität. Paulus ist definitiv nicht einfach ein Schönwetterchrist. Der ist vom Leben gezeichnet. Und wenn der uns auffordert, diese Blickrichtung zu haben, dann hat das etwas mit dem zu tun, wie ich vielleicht auch in meiner Haltung in gewissen Situationen darf anfangen zu arbeiten. Zurück noch kurz zum Epheser. Es ist ja spannend, in welchem Zusammenhang der ganze Aussage drin steht. Da schreibt der Paulus, sagt, ihr jetzt auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Das ist das. Wir sind Licht. Du bist Salz. Finde heraus, was dem Herrn Freude macht, sagt er den Epheser. Und schließlich singt miteinander Psalm und Lobgesänge und geistliche Lieder. Das ist so der Zusammenhang. Vielleicht lohnt es sich, in den nächsten Tagen mal Epheser 5, 8 bis 20 zu lesen, auch im Hinblick darauf, wie kann ich, aus welchem Grund heraus kann ich die Haltung einnehmen. Und da möchte ich einfach kurz ein Fenster auftun, auch zu meiner persönlichen Geschichte. Gott die Ehre geben als Haltung. Als ich Student war auf der Krishona, habe ich für mich einen Entscheid getroffen. Der Entscheid, der ist vielleicht so auch aus dem herausgekommen, ich habe verschiedene ältere Pastoren gesehen, wo ich gemerkt habe, wenn die zum Dienst rauskommen, sind sie irgendwo einfach zeichnet, sehr zeichnet zum Teil schweren Erfahrungen. Oder mir ist einfach so das entgegengekommen, vielleicht bin ich auch ein bisschen übersensibel gewesen, ich weiß es nicht. Es war entgegengekommen, es ist schwer, offenbar, da wirklich zu überleben. Und dann habe ich zu mir gesagt, aber so will ich nicht enden. Ich bin doch nicht so angetreten, als junger Mann, dass ich nachher mit in die Pension gehe und einfach nur noch sage, ah, jetzt habe ich es endlich hinter mir. Nein, das ist mir zu kurz, das will ich nicht. Ich will einmal fröhlich in die Rente kommen. Und so weit, so gut. Das ist eigentlich relativ lang recht gut gegangen, bis ich vor 4 Jahren die Kündigung bekommen habe von Krishona. Plötzlich sieht das Leben ganz anders aus. Plötzlich nimmt das Leben und auch eigentlich das, was du 20 Jahre eigentlich wie vorwärts gegangen bist, ganz eine neue Wende. Plötzlich kommt die Entscheidung, die ich hier als junger Student getroffen habe, eine Realität über. Ja, was machst du jetzt mit dem? Und ja, so einfach ist es nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir haben unseren Stand neben dem theologischen Seminar gehabt, St. Krishona. Ich muss mich mit dieser Geschichte muss ich mich auseinandersetzen. Und ich habe gemerkt, für mich war das extrem substanziell, dass ich hier für mich den Entscheid getroffen habe. Und das hat geheissen, ich trage niemandem etwas nach. Ich trage niemandem etwas nach. Es hat dann für mich bedeutet, 1,5 Jahr nach der Kündigung habe ich jeden Tag diesen Verantwortlichen einfach vergeben. Jeden Tag, das war das Erste. Und darum kann ich heute mit der Lockerheit auch mit denen vom TSC und mit denen von Krishona einfach in Kontakt, im Gespräch sein und kann sogar hat mir den Weg aufgetan, dass ich den Dienst, den ich heute mache, darf machen. Dankbar sein ist eine innere Haltung. Das ist eine Haltung. Gott die Ehre geben ist eine Haltung. Und so will ich zum nächsten Schritt gehen. Gott die Ehre geben. Oder ich gebe Gott die Ehre und setze damit alles auf eine Karte. Alles auf eine Art. Im Psalm 42 und im Psalm 31 lesen wir es. Also Psalm 42 kommt schon ein bisschen zum Ausdruck, aber im Psalm, da heißt es, wie ein Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Merke, der Psalmist ist herausgefordert, dann heißt auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben und meinen Retter und meinen Gott ehren. Oder denken wir zurück an Jesus, am Kreuz. In der grössten Not, in der Gottverlassenheit, sagt er, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Psalm 31 ist das schon, der David hat das formuliert. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Alles auf eine Karte setzen. Und das hat der Paulus und der Silas dort im Gefängnis gemacht. Und was ist passiert? Wir haben es gelesen. Plötzlich hat es eine außergewöhnliche Situation gegeben. Wir wissen nicht, ob dort ein Haufen Leute gebetet haben. Das ist ja nicht so wichtig. Wir wissen nicht, ob auch die zwei miteinander vorher schon gerungen haben. Aber was klar ist, sie haben auf die Karte Gottes gesetzt und dann ist eine außergewöhnliche Situation eingetreten. Übrigens, Erdbeben war für die Gegend nicht so außergewöhnlich. Was aber außergewöhnlich ist, dass plötzlich alle Schlösser aufgegangen sind und alle Schlösser der Gefangenen losgegangen sind. Das ist außergewöhnlich. Das ist nicht normal, dass es sich ein bisschen schüttelt. Das ist nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist aber auch die Reaktion von Paulus und von Silas. In dieser Situation. Nicht außergewöhnlich ist das, was der Gefängnisvorsteher gerade vorher hatte. Er hat sich über ein Leben nehmen. Wisst ihr warum? Das wäre sowieso sein Schicksal gewesen. Das war in der römischen Zeit so, dass wenn Gefangene entflohen sind, dann ist der, der eigentlich die hat müssen bewachen, ist nachher quasi zur Rechenschaft gezogen worden. Also von dem her nicht außergewöhnlich, dass er den Schritt hat wollen machen. Und der Paulus schrieft und sagt, mach dir nichts, tu dir nichts an. Und das hat ihm die Türen aufgetan für eine Reaktion. Und mit dem möchte ich eigentlich heute abschliessen. Ich möchte noch ein kleines Bild mit auf den Heimweg geben. Die einen kennen es vielleicht schon und die anderen dürfen es einfach mitnehmen als Ermutigung. Gewöhnlich zu reagieren, vielleicht in außergewöhnlichen Situationen. Das ist eine sogenannte Skala oder geistliche Entwicklungsskala oder andere sagen auch die Engelsleiter. Da, wo ich rot markiert habe, das ist der Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt. Minus 8 zum Beispiel ist ein Moment, wo ein Mensch noch absolut keine Ahnung hat vom Glauben. Und dann gibt es Schritt für Schritt für Schritt hoch, bis da, wo er wirklich am Glauben, minus 2, am Glauben interessiert ist und etwas kann anfangen. Und minus 1, wo er bereit ist und merkt, mal, ich glaube, ich brauche den Gott. Da kommt er zum Glauben und da plus 1 betet er sehr schmal und ist sehr schmal, liest er vielleicht auch in der Bibel und versteht. Plus 2. Kommen wir zurück. Was war die Reaktion vom Gefängniswärter, wo er gekommen ist? Was muss ich tun? Jetzt der Gefängniswärter, der ist da gewesen. Das ist ja spannend, oder? Und jetzt kommen wir zurück. Warum ist er ins Gefängnis gekommen, der Paulus und der Silas? Weil er predigt hat, weil er unterwegs ist. Das hat der Gefängniswärter wirklich mitbekommen. Und insgeheim ist wahrscheinlich da verschiedentliches passiert. Als römischer Staatsbürger hat er ja eigentlich mit dem Glauben nicht viel im Hut gehabt. Aber durch die verschiedenen Begegnungen, vielleicht sogar, hat er mitbekommen, wo die Frau geheilt wurde. Und da hat mit ihm etwas gemacht. Also hat er gemerkt, ui, da gibt es wirklich etwas mehr an Existenz. Und das wollte ich dir mitgeben. Du weißt nie, in welcher Situation du jemanden antriffst. Wichtig ist aber, dass du einfach Gott die Ehre gibst und das hat Wirkungen. Und das führt dazu, dass vielleicht einer von deinen Kollegen oder von deinen Mitarbeitern jetzt einen Schritt durchgeht. Das heisst aber noch lange nicht, dass er da oben ist. Aber er muss zuerst die Schritte durchgehen, dass er überhaupt zum Glauben kommt. Und das ist das, ihr merkt, ich kann mich nicht trennen von meinem Aufgabe, wo ich drinnen bin. Aber ich möchte euch das eigentlich als Ermutigung weitergeben, dass es nicht immer darauf ankommt, dass wir gerade den Schritt oben machen. Der Gefängniswärter, der hat einiges erkannt und ist dann zu dieser Frage gekommen, was muss ich tun? Und das ist die Frage, wo jemand merkt, jetzt bin ich bedürftig und jetzt brauche ich die Lösung. Unser Job ist es, Vertreter von Gott, ist es, bezeugen, verkündigen. Gott ehren durch unser Handeln, Gott ehren, weil wir für Menschen beten, weil wir für Menschen da sind. Weil wir vielleicht mal in einer Situation sind, mach den Blödsinn nicht. Auch wenn es das Logischste wäre. Darum denkt daran, Gott öffnet uns Türen. Gott öffnet Türen. Und der Heilige Geist knackt Schlösser. Und das ist immer außergewöhnlich. Und wenn die Zeit, wo wir jetzt drinnen sind, so etwas ist, dass der Heilige Geist Schlösser knacken kann, Halleluja, wir wissen es nicht, aber sind wir bereit? Darum geben wir Gott der. Wir unseren Fokus vor allem auf das ausrichten. Und auch wenn es ein bisschen dunkel ist, singen wir Lieder. Und darum darf ich euch einladen, mit uns wieder ein Lied zu singen. Danke vielmals. Amen.